Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Geschwister. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Mann, Kili! Lachen. Lass es! Wieder lachen, diesmal lauter. Gib es wieder her! Wieder lachen, diesmal richtig gehässig. Dann sage ich es Papa. Na gut, hier hast du es wieder. Habt ihr auch Kinder? Habt ihr auch Geschwister? Dann kennt ihr das sicherlich. Geschwister können echt die Pest sein. Was habe ich mich mit meinem kleinen Bruder gefetzt? Und was bin ich meinen großen Geschwistern auf die Nerven gegangen? Was mussten sich meine Eltern für Beschwerden über mich oder von mir über die anderen anhören? Und wie oft habe ich mir gewünscht, es meinen Geschwistern mal so richtig heimzuzahlen? Wie schön, dass wir uns heute so gut vertragen, meine Geschwister und ich. Das hätte ich damals niemals nicht für möglich gehalten. Immer noch hatten sie Angst, obwohl es schon so lange her war, was sie angestellt hatten. Es war aber auch viel mehr gewesen als ein dummer Jungenstreich. Den eigenen Bruder in eine Zisterne schubsen, naja, geschmacklos, gefährlich, gemein. Aber so sind Geschwister nun mal. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Aber als sie ihn dann nach oben holten, da hat er bestimmt geschimpft, gezetert und gedroht. Na wartet, wenn das unser Vater erfährt. Aber der sollte es nicht erfahren. Jedenfalls nicht so bald. Denn was als Zank und Streit begonnen hatte, das war zu einem bitterbösen Entschluss geworden. Sie verkauften ihren Bruder Josef als Sklaven nach Ägypten. Was für eine Tat! Und obwohl sie das im Nachhinein auf verschlungenen Wegen vor dem Verhungern gerettet hatte, ja, ihre ganze Sippe und Familie, und obwohl sie auf verschlungenen Wegen nach langer Zeit wieder zusammengefunden hatten, so hatten sie immer noch Angst. Das haben wir vorhin in der Lesung aus dem Ersten Testament gehört. Sie hatten Angst, dass Josef sich rächen würde, nun, da ihr Vater tot war. Josef aber denkt gar nicht daran. Bestimmt hatte er oft daran gedacht, als er gefesselt hinter den Kamelen hertrottete durch die Wüste. Bestimmt hatte er oft daran gedacht, es ihnen heimzuzahlen, als er Sklave war bei Potiphar. Bestimmt hatte er oft daran gedacht, es ihnen heimzuzahlen, in den Monaten, ja Jahren, die er im Gefängnis saß. Aber das war lange her. Er hatte gelernt, seine Angelegenheiten Gott zu überlassen. Und so lautet seine Antwort auf die zitternden Brüder: Ihr gedachtet es, böse zu machen mit mir, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Ihr lieben Geschwister, kann man sich nicht aussuchen. Das galt und das gilt auch für uns als Schwestern und Brüder im Herrn. Und das galt auch schon, als Jesus noch direkt mit seinen Leuten unterwegs war. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das gab er ihnen als einen Leitspruch mit. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. So haben wir es in der Lesung aus dem Zweiten Testament gehört. Denn die Fehler des anderen, die sind in euren Augen zwar nur Splitter, aber eure eigenen, die werden sich als Balken herausstellen. Wie ein Knüppel, den ihr euch selber zwischen die Beine werft. Wie leicht kann man über eigene Fehler ins Straucheln geraten. Darum verdammt nicht, dann werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Es scheint nur zu menschlich zu sein, dieses Thema, denn auch Paulus beschäftigt sich mit dem Umgang der ersten Christen, der Geschwister untereinander und mit ihrem Umfeld. So lesen wir es in unserem Predigttext, der im Römerbrief im 12. Kapitel zu finden ist. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Was war da los in Rom? Was war los bei den ersten Christen, dass Paulus so eindringlich schreibt? Es scheint gar arg gemenschelt zu haben. Ja, mehr noch, es scheint geschwistert zu haben in Rom. Rom, eine pulsierende Stadt, ein Schmelztiegel der Kulte und Kulturen, Menschen aus aller Herren Länder, Menschen aus verschiedenen Bildungs- und Wohlstandsschichten, Soldaten, Sklaven, Bürger, Juden, Haushälterinnen, Tagelöhner, Huren, Diebe, Witwen, Kinder. So bunt wie diese ganze Stadt, so bunt stelle ich mir auch die erste Gemeinde vor. Da waren Meinungs- und Ansichtsverschiedenheiten programmiert. Da waren Missverständnisse wohl eher an der Tagesordnung, denn die Ausnahme. Ganz besonders in so einer neuen Gemeinschaft, die ihren gemeinsamen Weg erst noch finden musste. Da gab es ganz unterschiedliche Ansichten darüber, wie ein Gottesdienst auszusehen habe oder ein Gebet. Ganz unterschiedliche Ansichten über den Umgang miteinander und sehr, sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie man mit den anderen, denen außerhalb der Gemeinde, umgehen solle. Leicht landeten die Menschen damals in hitzigen Debatten. Ein Wort gab das andere und ehe man sich versah, oder rede ich eher über das Heute? Gerade ich mit meinem schnellen, frechen Mundwerk. Wie leicht bin ich doch in Versuchung, in Diskussionen einen etwas schärferen Ton anzuschlagen. Natürlich meist mit einem leichten Lächeln und Augenzwinkern, damit mein Gegenüber merkt, dass ich ihn gerade pointiert auf den Arm nehmen möchte und nicht verletzen. Aber wie ist das in unseren digitalen Medien? Macht das Zwinkersmiley am Satzende wirklich klar, was ich im direkten Miteinander viel besser vermitteln kann? In meinem Tonfall, in meinem Lächeln, in meinem Gesichtsausdruck. Macht das Zwinkersmiley wirklich meine Zugewandtheit klar? Und was, wenn mir vielleicht gar nicht bewusst ist, dass eine meiner Aussagen verletzend ist oder beleidigend? Und was ist mit all denen, die die vermeintliche oder wirkliche Anonymität des Netzes absichtlich dafür nutzen, um zu hetzen, zu verletzen, Stimmung zu machen, Angst zu machen? Und was ist mit denen, die den Stimmungsscharlatanen auf den Leim gegangen sind und die nun wirklich Angst davor haben, dass Bill Gates sie zwangsimpfen will? Paulus rät, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Heute würde er vielleicht dazu schreiben, antwortet nicht auf Blödsinn mit neuem Blödsinn, beleidigt nicht zurück. Oh, da muss ich mir so manches Mal auf die Zunge und auf die Finger beißen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Was jetzt, Paulus? Ganz neue Töne, oder? Paulus, der immer so ein Streiter war, jetzt plötzlich Klappe halten? Friede, Freude, Eierkuchen? Was ist los? Nein, das sagt Paulus nicht. Er sagt nicht, haltet um jeden Preis Frieden. Er sagt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, haltet Frieden. Er sagt nicht, streitet euch nicht. Er sagt, haltet Frieden. Ist jetzt doch ein bisschen spitzfindig, oder? Liebe Schwestern und Brüder, in dieser lauten Zeit, mit ihren lauten Tönen, mit Populismus und verbaler Gewalt. In dieser Zeit tut es gut, mich nochmal mit diesem Wort zu beschäftigen. Frieden. Was ist eigentlich Frieden? Ist Frieden, wenn Ruhe ist? Nein. Frieden ist, wenn ich keine Feinde mehr habe. Achtung! Das bedeutet nicht, Frieden ist, wenn ich alle meine Feinde beseitigt habe. Das bedeutet auch nicht, Frieden ist, wenn ich nur noch Freunde habe. Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballfan und einem Hooligan? Der Fußballfan hat 90 Minuten Zeit, die Anhänger der anderen Mannschaft zu beschimpfen und zu beleidigen und ihrem Verein das Versagen zu wünschen. Und danach trifft er sich mit denen, die das gleiche Trikot tragen und denen, die das andere Trikot tragen, in der Kneipe und trinkt ein Bier. Der Hooligan hat 90 Minuten Stadionverbot und sucht sich dann Fans der anderen Mannschaft und versucht, sie zu verprügeln. Oder um es auf den Punkt zu bringen, der Fußballfan hat Gegner. Der Hooligan hat Feinde. Habe ich Feinde? Dann lebe ich im Unfrieden. Habe ich Gegner, sogar erbitterte Gegner, dann ist alles in Ordnung. Das muss ich mir manchmal selber ganz laut sagen, dass es in Ordnung ist, Gegner zu haben. Und dass auch ich nur ein Gegner sein will und kein Feind. Denn wir Menschen sind sehr gut darin, uns Gegner zu machen. Und noch besser darin, Gegner zu Feinden zu machen. Das beobachte ich auch bei meinen Kleinen zu Hause. Der Große ärgert und stichelt den Kleinen, bis der sich nicht mehr zu helfen weiß und haut. Der Große darauf, hat ja gar nicht wehgetan, hat ja gar nicht wehgetan. Was macht der Kleine? Eine Handvoll Lego, zack. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Was soll der Kleine denn machen? Natürlich holt er sich einen Stock und versucht den Großen mit dem Stock zu schlagen. Und dann sind die Tränen groß und das Geheul. Papa, der hat mich mit dem Stock gehauen. Auch ich stehe immer wieder in der Gefahr, mir Gegner zu Feinden zu machen mit meinem Verhalten. Oder mich von meinen Gegnern zum Feind machen zu lassen. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und was, wenn ich doch Feinde habe? Paulus muss es selbst schwer gefallen sein bei diesen Zeilen, die er schreibt. Er war ja doch ein sehr meinungsstarker Typ. Impulsiv könnte man manchmal sagen. Und er war ja auch selber ein Eiferer gegen Christen gewesen. Ja, er war ein Feind der Christen gewesen. Zum Umgang mit Feinden zitiert er zweimal die Heilige Schrift. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, und dort beginnt das zweite Zitat, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Paulus hat selber ganz persönlich Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, einen roten Kopf zu bekommen vor Scham, wie sich diese heißen Kohlen auf dem Haupt anfühlen. Als er blind in Damaskus war und einer von seinen Feinden, ein Christ, ihn besuchen kam, wie muss er sich geschämt haben für das, was er getan hatte. Feurige Kohlen auf seinem Haupt. Ob uns das gelingen wird, denen, die wirklich unsere Feinde sind, freundlich zu begegnen? Das ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Aber lasst euch beruhigen, die größte Herausforderung dieses Textes kommt erst noch, liebe Schwestern und Brüder. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. In offenen Auseinandersetzungen, da ist es ja schon schwer genug, beim Guten zu bleiben, sich nicht reizen zu lassen. Aber was nun, wenn das Böse ganz langsam kommt? Wenn es die Salami-Taktik anwendet, Scheibchen für Scheibchen. Kennt ihr das auch? Gespräche, die so langsam in eine Richtung abgleiten, die euch nicht mehr gefällt? Immer nur so ein kleines Stückchen, ohne dass so richtig klar ist, wann der Zeitpunkt gekommen ist, einzuschreiten und Nein zu sagen. Manche von diesen Gesprächen schleppe ich schon seit Jahren mit mir rum. Denke darüber nach, wann denn der ideale Zeitpunkt gewesen wäre, nun reinzukrätschen, wo denn der Kipppunkt war. Und jedes Mal finde ich eine andere Antwort. Dennoch, auch hier gilt es genau zu verstehen, was Paulus schreibt. Er schreibt nämlich nicht, erkenne das Böse und verhindere es. Er schreibt auch nicht, wenn du siehst, dass andere vom Bösen überwunden werden, dann rette sie. Er schreibt, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Überwinden, das ist was ganz Langsames. Wie Schlingpflanzen an einem Baum hinaufwachsen. Erst wickeln sie sich nur um den Stamm. Das stört den Baum noch nicht. Dann wickeln sie sich um die starken Äste. Das stört den Baum noch nicht. Dann kommen sie zu den Zweigen. Da wird es plötzlich schwer für die Zweige und sie hängen nach unten. Und dann treibt die Schlingpflanze Blätter und nimmt den Blättern des Baumes das Licht weg. Da ist es zu spät. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass dich nicht Stück für Stück korrumpieren. Lass dich nicht Stück für Stück einlullen. Gib Acht darauf, dass das Böse nicht zu groß wird, nicht zu viel Einfluss gewinnt bei dir, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Sei dabei genauso stetig, wie das Böse stetig ist. Du liest stetig doofe Kommentare, dann widersprich stetig. Du merkst täglich einen abwertenden Unterton gegenüber anderen, dann setze täglich einen aufwertenden dagegen. Deine Gedanken ziehen dich jeden Tag ein Stück weiter runter, dann tu dir selbst jeden Tag etwas Gutes. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern vielmehr überwinde das Böse mit Gutem. Diese Stetigkeit ist eine Stetigkeit der kleinen Schritte. Dazu gehört zum Beispiel auch der stetige Einsatz für die Umwelt. Jeder einzelne Kilometer, den du Fahrrad fährst statt Auto. Dazu gehört das Kommentieren im Internet. Dazu gehört das aufmunternde Lächeln für deine Kollegen. Dazu gehört auch der Anruf bei deinen Geschwistern. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Aber ich bin froh, welche und auch euch als Geschwister zu haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.